was Tübingen bewegt.
Unter der Rubrik Das Sprachrohr kommen die Leser und Leserinnen des Schwäbischen Tagblatts Tübingen zu Wort.
Dass das Wrecked Festival dem Public Viewing zur WM 2010 weichen muss, erhitzt die Gemüter. Auch jenes von Dirk Meisel aus Tübingen.
Freunde gutbürgerlicher Eventverköstigung und Public Viewings werden diese im Jahr 2010 in jeder mittelprächtigen Kleinstadt zelebrieren können. Mit dem Wrecked Festival besitzt die Stadt Tübingen hingegen ein Alleinstellungsmerkmal. Das Wrecked basiert auf dem ehrenamtlichen Engagement vieler sozial und politisch motivierter Jugendlicher, die mit ihrem Einsatz einen kostenfreien Eintritt ermöglichen. Bei der Entscheidung des Rates hätten die Motive der Veranstalter die erste Geige spielen sollen. Alle anderen Argumente sind hier von nachgeordneter Bedeutung. Wenn die Mehrheit des Tübinger Rates nun das gesellschaftlich zukunftsweisende Konzept des Wrecked dem Kommerzinteresse opfert, dann stellt sie sich in dieselbe Reihe, in der schon die ach so ungeliebten Banker und Börsianer stehen. Bevor ihr Räte wieder einmal mit dem Finger auf die Obigen zeigt, schaut in den Spiegel.
Doch es gibt auch Menschen, die sich Gedanken um die Natur machen und sich allgemein gegen Events am Anlagensee aussprechen. Einer von ihnen ist Manuel Haus aus Tübingen.
Natürlich ist der Anlagensee und sein Park kein Naturschutzgebiet. Aber bedeutet das, dass man ihn deshalb verwüsten kann? Tübingen lebt von der Natur, die von allen Seiten in die Stadt zieht. Sternstadt war deshalb eine der Typisierungen, die in den damaligen Workshops unabhängig in ganz verschiedenen Gruppen für Tübingen gefunden und für wichtig und erhaltenswert empfunden worden waren. Die zunehmende Eventisierung stört und schadet solchen Bereichen. Offenbar wird heute vieles nur noch als Kulisse wahrgenommen und benutzt, so wie die unberührte Natur in den Autoreklamefilmen. Aber schließlich handelt es sich dabei um belebte Natur und nicht um das isländische Moos einer Spielzeugeisenbahnanlage, auch wenn das in Google Earth so aussehen mag. Der Blick von oben ergibt nicht immer den besseren Überblick.
Bernhard Herrmann aus Rottenburg beschäftigt hingegen ein ganz anderes Thema, die Jagdsteuer, die auch kommendes Jahr wieder im Landkreis zu zahlen ist.
Nach einiger Zeit der Besinnung muss ich doch noch schreiben. Von Redakteurin des Tagblatts zum Thema Jagd sind wir einiges gewohnt. Auch Sie, Frau Heuer, würden eine zusätzliche zum Mietpreis zu zahlende Mietsteuer von 15% jährlich für keine Bagatelle halten. Vorrangig geht es jedoch um Gleichbehandlung und Anerkennung. Die Jagdsteuer befürwortende FFWV des Kreistages mit vielen Bürgermeistern und OB näher finanzieren in ihren Gemeinden viele Hobbys mit. Wir zahlen Pacht und dadurch Jagdsteuer auch für Flächen, auf denen wir nicht jagen können und dürfen, Wohnbereiche, Sportplätze und Straßen. Für einige tausend Hektar Staats- und Stadtwald wird keine Pacht gezahlt, ergo auch keine Jagdsteuer. Biotoppflege machen wir nicht aus Eigennutz, sondern aus Tier- und Landschaftsschutzaspekten. Dazu sollen wir Unfallwild auf Straßen borgen und entsorgen, das in der Zuständigkeit des Bundes, Landes und Kreises liegt. Wildschäden müssen wir privat begleichen. Die Jägerschaft musste herhalten für prinzipielle, parteipolitische Spielchen im Kreistag. 21 Landkreise im Land haben das nicht nötig. Sie wussten, was ihre Jäger leisten. Dort wurde die Jagdsteuer abgeschafft.
Dass der Mössinger Oberbürgermeister Werner Fifka zurücktritt, scheint vor allem Jürgen Müller aus Mössingen nicht wirklich zu stören.
Die Nachricht über OB Fifkas Rücktritt hat mich nicht wirklich überrascht. Er hatte ja schon angekündigt, dass er zu einer neuen Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung stehen werde. Nachdem er nun die Abstimmung über den Zusammenschluss der Bestenhardt-Schule mit der Steinecker-Schule in Bodelshausen zu einer Werkrealschule in Bodelshausen knapp verloren hatte, erscheint mir dieser Schritt nur logisch. Hat doch die Abstimmung gezeigt, dass nicht alle Räte sich bei diesem Thema über den Tisch ziehen lassen. Dass die Fraktion der FWV bis auf eine löbliche Ausnahme für ihr neues Mitglied gestimmt hat, war ja klar. Was mich aber noch mehr verwunderte ist, dass nicht mehr Räte gegen die Pläne der beiden Herren OB Fifka und Bürgermeister Ganzenmüller waren. Es kann ja nicht angehen, dass zwei Bürgermeister eine Absprache treffen und sie dann nur noch durch die Räte absegnen lassen. Leider gelangte der Plan zu früh an die Öffentlichkeit. So konnte man die Bürger von Bestenhardt noch gegen diesen Plan mobilisieren. Es hat ja letztendlich auch funktioniert, so dass sich mancher Rat doch noch die Frage stellen konnte, Gewissen oder Fraktionszwang. Der vorzeitige Abgang unseres OB tut mir persönlich nicht weh. ich habe ihn ja noch nie gewählt. Er hätte meiner Ansicht nach die Parteizugehörigkeit zur SPD vor seiner Wahl zum Bürgermeister nicht verheimlichen dürfen. Zumal er damals gesagt hat, er gehöre keiner politischen Partei an. Dadurch war er für mich nicht mehr wählbar. Dass der Umbau der alten Pausa aus dem Ruder gelaufen ist, ist ja bekannt. Es ist deshalb vielleicht gut, wenn er aufhört, bevor der Scherbenhaufen noch größer ist.
In einem Leserbrief zum Thema Ulrich Latus und die städtischen Müllwerker äußerte sich eine erboste Anneliese Doss. Dr. Albrecht Kühn aus Tübingen versucht nun, ihre Meinung mit folgenden Worten ein kleines bisschen zu verbessern.
Um das Folgende zu verstehen, möchte ich rekapitulieren, dass der Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland vor allen Dingen von der CDU geschaffen wurde, der nicht geringe Anteil der SPD sei selbstverständlich nicht verschwiegen. Es ist also ganz und gar abwegig anzunehmen, Mitglieder der CDU würden nicht sozial denken. Uns bedrückt angesichts des Gutachtens zu den Kosten der Müllabfuhr wie alle anderen Mitglieder des Gemeinderates und Kreistages die Erkenntnis, dass ein kostengünstigerer Müllabfuhrbetrieb nur zu Lasten der Arbeitnehmer zu haben ist, die seit Jahren und Jahrzehnten unseren Müll beseitigen, wobei viele von ihnen Migranten sind. Das ist auch mit uns von der CDU so nicht zu machen. Fraktionschef Uli Latus hat nur in der Ausschusssitzung mitgeteilt, dass dann die Müllabfuhrgebühren sicher um 10% steigen würden. Das zu sagen, ist Pflicht eines Gemeinderates, damit der Bürger voll informiert wird. Ebenso wie die Tatsache, dass Brüssel mit neuen Verordnungen uns diesen makabren Schlamassel eingebrockt hat. Die leidige Angelegenheit wird zunächst auf Kreisebene weiterverhandelt, ehe die Stadt Tübingen eventuell entscheiden muss. Und vor 2012 oder 2013 ändert sich eh nichts. Dies nur zur Ergänzung des Leserbriefes der von mir verehrten Frau Anneliese Doss, damit sie über Herrn Latus nicht ganz so schlecht denkt.
Bei einem Vortrag über Kinderarmut wurde verdeutlicht, dass die Landesregierung keine Studie zu diesem Thema finanzieren will. Christel Glauder aus Rottenburg empörte sich über das Ungleichgewicht der Finanzierungsbereitschaft.
Wenn ich diesen Artikel durchlese, drängt sich nur eine Frage auf. Warum haben wir keinen flächendeckenden Mindestlohn? Warum darf ein Milliardär wie Anton Schlecker seine Mitarbeiter drangsalieren, Hungerlöhne zahlen und kommt gleichzeitig ohne Vermögenssteuer durchs Leben? Warum werden den Bankern Milliarden hinterhergeworfen? Aber Schulen so auszustatten, dass alle Kinder zumindest etwas Vernünftiges im Magen haben, gemeinsam Kultur erleben können und vielleicht sogar alle mit Stiften ausgestattet werden, ist zu teuer? Wo sind wir, wenn eine Landesregierung keine Studie zur Kinderarmut finanzieren will, aber Stuttgart 21 schnell mal 1 Milliarde mehr kosten darf? Tafeln, Vesperkirchen, Oasen und Kleiderkammern, all das soll den Ärmsten unter uns helfen. Aber wo kommt die Hilfe für die Helfer her? Meist von denen, die selber nicht viel haben. Die anderen gehen 2-mal im Jahr in Urlaub. So muss man auch das Elend nicht sehen. So ein Artikel wurde vor Weihnachten gebraucht.
Was die Schüler der 3 Gymnasien in der Uhlandstraße vom Bau des Mensa-Pausenhofes halten, verdeutlicht uns Felix Zimmermann, einer von ihnen.
Die Mensa-Uhlandstraße bekommt nun einen Pausenhof, der in den Park am Anlagensee hinein verlängert werden soll. Was dies für die Schüler der 3 Gymnasien in der Uhlandstraße bedeutet, wird nicht berücksichtigt. Zunächst stellt man doch fest, dass dieser Anlagenpark immer mehr einen strukturlosen und ungepflegten Eindruck vermittelt. Die Stadtverwaltung versucht zunehmend, dies durch Bauprojekte zu ändern. Man meint, nach dem Mühlstraßendebakel muss sich nun etwas geändert haben in der Art, wie die Stadt Tübingen mit Steuergeldern umgeht. Es müsste doch nun besser geplant, es müsste doch aufgepasst werden, wohin Gelder verschwinden. Doch es ist nicht so. Jeder Schüler auf dem Kepler-Gymnasium hat dies in den letzten Wochen bemerkt. Vor dem Kepler-Gymnasium wurden im Frühjahr 2009 neue Fahrradständer installiert, die nun wieder herausgerissen wurden, um das neue Bauprojekt zu realisieren. Der Lärm, der dabei entsteht, belastet uns Schüler nun zum zweiten Mal enorm. Hinzu kommt das Vorhaben, das Parken in der Uhlandstraße während der Schulzeit zu verbieten. Gibt es denn dafür einen wirklichen Grund? Oder ist dies nur eine weitere Idee von unserem grün-blauen Oberbürgermeister? Es ist nicht der Fall, dass jeder Schüler mit einem Kraftfahrzeug in die Schule kommt. Doch es ist auch nicht jedem vergönnt, in unmittelbarer Nähe zum Schulhaus zu wohnen. In mehreren Fällen ist man ab und zu darauf angewiesen, einen Parkplatz vor der Schule zu haben. Wenn die Parkplatzvernichtung mit Tübingen macht blau begründet wird, dann frage ich mich, ob die Presslufthammer, die die Fahrradständer wieder rausreißen, auch in der CO2-Bilanz auftreten und woher denn dann die entfallene Einnahmen durch die Parkgebühr kommen soll.
Anneliese Doss aus Tübingen übt Kritik an der Privatisierung der Müllabfuhr im ganzen Kreisgebiet ab 2013.
Willfährige Teilhabe für fragwürdigen Deal gesucht, ein Appell an die Schnäppchenjäger gerichtet, jedenfalls keine seriöse Offerte, das dürfte unstrittig sein. Umso missverständlicher wirkt das Bestreben der CDU, wenn sie zugunsten eines zweifelhaften Vorteils für Stadtkasse und gebührenpflichtige Bürger die Müllentsorgung zu privatisieren trachtet, um ganz im Sinne eines eigenen beauftragten Gutachters, der auch die Anordnung von Überstunden allein auf Kosten der Müllwerker nicht für anstößig hält, etwa nach der Devise, wer freudig seine Arbeit tut, ist an Leistungssteigerung interessiert, als Mittel zur Selbstbestätigung. Zugegeben, Abfall tonnenweise ist unsympathisch, regelrecht zum Kotzen. Immerhin vom Mund- und Nasenschutz ist Vorsorge getroffen. Und vielleicht erfährt so mancher Müllwerker, welche unverhofften Talente in ihm schlummern, wenn er sich nur recht nachhaltig mit den vielfältigen Hinterlassenschaften unserer Zivilisation befasst. Nichts weniger offenbart die derzeitige Ausstellung in der Kunsthalle zu Tübingen, freilich ungeachtet der Tatsache, dass sich daran berechtigter Zynismus entzünden könnte. Wenn jeder Zweck die Mittel heiligt, hier trifft es zu, dass die Anwendung grausamen Spottes eine geeignete Strategie darstellt, um verkleisterte Augen energisch zu öffnen. Denn es muss noch einen wahrnehmbaren Unterschied geben zwischen Erpressung und Zumutbarkeit. Oder gilt schon keine Schamgrenze mehr, Herr Latus?
Silke Willfinger aus München fordert vom Tagblatt mehr Neutralität bei der Berichterstattung zum Thema Arsenalkino und Dieter Betz.
Man kann sich nur wundern, dass ein hoffentlich neutrales Tagblatt sich so sehr vor den Karren von persönlichen Querelen spannen lässt. Hier wird suggeriert, dass alle gegen Dieter Betz sind, ohne ihm eine Chance zu geben, die Belange des Arsenals gut zu führen. Dieter Betz hat den Filmtagen nicht extrem geschadet, sondern sie letztlich zu dem gemacht, was sie einst waren. Die Branche sieht die heutigen Filmtage der Post-Betz-Ära nicht mehr in der Wertigkeit, die sie einst hatten. Dieter Betz hat mit sehr hohem persönlichen Engagement die Filmtage mitgeschaffen. Ich will aus ihm keinen Säulenheiligen machen. Hier hat jeder zu diesem Konflikt beigetragen. Doch nachzutreten, wenn Menschen schon am Boden liegen, finde ich moralisch verwerflich. Auch sollte hier bedacht werden, dass es zwischen Frau Hockling und Dieter Betz immer interne Spannungen und Konflikte gab und aus einem weiteren persönlichen Krieg ein öffentlicher wurde. Daher würde ich vom Tagblatt erwarten, sich nicht in die diversen Interna und Querelen eines Vereins einzumischen und, wenn sie dies tun, dann bitte mit der nötigen Neutralität, um Menschen nicht durch den Rufmord zu beschädigen. Denn wie war es mit der verlorenen Ehre? Man kann nur hoffen, dass endlich Ruhe eintritt und alle die Größe finden, alte Geschichten ruhen zu lassen und diese Provinzposse zu beenden.
Max Steinacher aus Tübingen ist der ewig andauernden Mühlstraßendiskussion müde und fordert dazu auf, sich endlich wieder anderen Themenbereichen zuzuwenden.
Die Argumente wiederholen sich seit einiger Zeit. Es gab schon Zeiten, in denen die Redaktion der Heimatzeitung Leserbriefkampagnen stoppte, wenn sie sich im Kreise drehten. Ja, es wurden Fehler gemacht. Hätte der Oberbürgermeister mit dem Meterstab auf der Baustelle nachmessen sollen, Professor Eugen Klunzigers, selbst leserbriefschreibend in Sachen Mühlstraße, im Sprachrohr des Bürgers engagiert, erklärt auf seiner witzigen Homepage, warum wieder so viele Leserbriefe geschrieben werden. Das Schönste an Tübingen sind die Leserbriefe im Schwäbischen Tagblatt. In nicht wenigen Fällen ein Terrain der offenen Psychiatrie und, da gratis, ein effektiver Beitrag zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Ein sicherlich eigenwilliger Interpretationsansatz. Vielleicht beteiligen sich aus diesem Grund auch Ärzte an dieser Kampagne. Gegen Kostendämpfung im Gesundheitswesen via Leserbrief schreiben, wäre eigentlich wenig einzuwenden. Nur sollten dabei trotzdem immer mal wieder die Themen gewechselt werden. Und hat die juristische Fakultät der Universität Tübingen nun ihren Sitz in der Wilhelmstraße 7 oder am Geschwister-Scholl-Platz? Oder mögen manche den Wilhelm lieber als die Geschwister?